Thank you, Stars von Katie Melua. Sterne, ja. Da kann man irgendwie an verschiedene Sterne denken. Man kann an die Sterne am Himmel denken. Man kann die Sterne denken, die man auf der Leinwand sieht im Film. Da gibt es ja viele tolle Schauspieler, aber es gibt auch Schauspieler, die sieht man im LDT. Und es gibt jemanden, der für das Ganze verantwortlich ist. Simone, hallo.
Hallo.
Ich habe ja die Simone Sterr.
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 Ja. Oh, so wie Spitzen, Stern nur.
Spitzenstein gestoßen. Ja. Dabei habe ich selber eine ST vorm Namen eigentlich. Ja, Simone. Ist es ein großer Stress, den ihr ja habt vor Weihnachten? Alle rennen. Wie ist es bei euch im Theater?
Ja, es ist ja immer so, wenn andere so ein bisschen anfangen, die Beine hochzulegen, Pause zu machen, Feiertage, die anstehen, Tage, an denen man nicht arbeitet, dann sind das natürlich auch Tage, wo man möchte, dass im Theater was läuft, weil das Publikum hat dann doch auch mal Zeit, sich was anzugucken. Und insofern sind so die Tage Weihnachten, Silvester, Feiertage immer die Tage, wo es bei uns dann halt schon heiß hergeht. Also der 24. ist zwar probenfrei, wir haben trotzdem eine Veranstaltung. Wir haben ja einen Adventskalender bei uns am LTT. Jeden Abend 18 Uhr öffnet sich ein Theatertürchen. Und auch am 24. Traditionell machen das die Chefs selber, die letzte Tür auf. Und ich und Michael Minsopus, der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, machen den letzten Adventskalender bereits morgens um 11. Weil um 18 Uhr würde dann wahrscheinlich doch keiner zu uns kommen, weil alle zu Hause sind und Geschenke auspacken. Und dann haben wir den 25. tatsächlich frei, aber dann vom 26. bis zum 31. ist Vollalarm.
Und dann nach Silvester ist da...
Also Silvester endet, ich schätze mal, so gegen 4-5 Uhr morgens, so wie sich das gehört. Und dann haben wir tatsächlich eine Woche zu. Das heißt, also eine Woche frei zwischen dem 1. und dem 6. Heilig Drei Könige ist bei uns dann nichts los. Mhm. Auch eine Erfahrung, dass die Zuschauer eher vor Weihnachten, um Weihnachten, zwischen den Jahren und natürlich an Silvester da gucken, dass sie dann schönen Abend im Theater verbringen, dass man so ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag auch froh ist, wenn man mal rauskommt. Man kann ja nicht nur zu Hause sitzen und essen, dass man sich dann auch mal irgendwie etwas zum Zugucken gönnt. Und dann ist es aber doch so, dass zwischen dem 1. und 6. viele Leute wegfahren, Skifahren gehen, Pause machen und dann können wir auch ein bisschen Pause machen.
Luft holen. Ich würde zum Luft holen jetzt auch erstmal nochmal eine Musik spielen. Ja, du hast Musik mitgebracht. Ich habe ja Los Banditos Opium Party. Ja, das zu Weihnachten. Okay, hören wir mal rein, ne? Da bin ich schon dem Christiane Musik. Los Banditos, da muss ich an Matzel denken, der ist jetzt gerade in Südamerika, der spielt so Mucke gern. Simone, die spielen bei euch?
Ja, Los Banditos ist gerade die Band, Bühnenband der Inszenierung Zusammen, eine Kommunenkomödie nach dem Film von Lukas Moodysson. Und das spielen wir am 30.12. und am 31.12., also an Silvester. Und wenn die Vorstellung aus ist, dann gibt es ein Feuerwerk bei uns und nach 12 Uhr spielen die Banditos sozusagen einfach weiter. Also die wechseln dann von der Bühne ins Foyer und werden die Musik zur Silvesterparty sozusagen sein.
Und das Feuerwerk, wo kann man das mitverfolgen dann?
Also wenn man bei uns kommt, dann ist so, geht die Vorstellung meistens so bis 11:30, dann trinken wir noch ein Glas mit dem Publikum zusammen, dann rennen alle raus, ziehen ihre Jacken an und stellen sich auf die Straße und gucken Richtung LTT-Dach, weil dort hat dann unsere Bühnentechnik ein Feuerwerk vorbereitet und das wird dann pünktlich um 12 Uhr abgefeiert.
Wow.
Hat sich jetzt so zum ganz schönen Magneten immer entwickelt, weil in der Innenstadt darf man ja nicht mehr Feuerwerken und wir sind ja jenseits der blauen Brücke sozusagen und dürfen dann noch ein bisschen knallen.
Im sicheren Bereich.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst fragen soll, weil es ist irgendwie so faszinierend, was da alles läuft. Sollen wir nochmal einfach jetzt mal drüber sprechen, was alles läuft, wenn wir jetzt schon mittendrin sind?
Ja, wir könnten vielleicht ein bisschen einen kleinen Weihnachtswerbeblock einschieben. Mhm. Bei uns geht es so ein bisschen vor Weihnachten los. Also heute Abend zum Beispiel spielen wir zusammen mit eben den jetzt gerade gehörten Los Banditos. Dann ist Tradition bei uns 22., 23., dass das Gundermann-Ensemble nochmal spielt. Einmal im Jahr kommen sie ja kurz vor Weihnachten nach Tübingen. Am 24. machen Michael Minsopust und ich das Türchen auf, haben uns dieses Jahr für einen Klassiker der Kinderweihnachtsliteratur entschieden. Die Weihnachtsgans Auguste wird bei uns zu Gehör kommen.
Langsam. Wir müssen ja ein bisschen sagen, was das Einzelne ist. Genau. Du hast vorher schon gesagt, dass ihr einen Weihnachtskalender habt.
Genau, das ist der Adventskalender.
Der Adventskalender, und der fängt dann am 1. an. Und geht bis zum 24.
Genau, jeden Tag, 18 Uhr.
Wird ein Türchen aufgemacht um 18 Uhr, plus an Heiligabend.
Da
nicht
ist es
abends,
11.
sondern morgens, weil da abends eben 11. alle daheim sind.
Genau.
Und was ist dieses Türchen, das da aufgemacht wird?
Da gibt es eine Theateraktion, eine Lesung oder Musik oder ein Spiel mit den Kindern. Es wird von unserem Ensemble bestritten oder auch von Leuten von außen. Also gestern zum Beispiel war die Kantorei Rottenburg da und hat Chorlieder gesungen. Das Ganze geht für einen guten Zweck. Also dieses Jahr ist das die Arche Kusterding. Die betreuen Kinder, die dauernd beatmet werden müssen. Mhm. Und diese Kinder brauchen spezielle Musikinstrumente und die werden mit dem, also wir machen das alle umsonst, also alle, die auftreten, machen das ehrenamtlich und wir erheben auch keinen Eintritt, aber wir haben ein großes Spendenschwein, in das man dann was reintun kann.
Okay. Und es ist immer eine Überraschung, das weiß man vorher nicht, was da ist, oder?
Doch, wir kündigen das an. Also es gibt eine Schulklasse, die zeichnet auch jeden Tag das entsprechende Bildchen. Und das kann man im Tagblatt lesen. Und da ist auch immer am Tag des Adventskalenders ist dann immer aufgeschrieben, was kommt.
Und jetzt haben wir noch Freitag, Samstag.
Genau, viermal schlafen.
Montag. Also vier, die abends aufgemacht werden und eins, das dann am Montagmorgen.
Genau.
Also fünf Türchen haben wir noch.
Genau, fünf Türchen.
Und was wartet hinter diesen Türchen?
Das kann ich jetzt, ich kann es tatsächlich gerade nicht sagen.
Aha.
Also weil
Das am Montag hast du schon
angedeutet. Am Montag, das habe ich schon, weil
machst du mit dem Michael Minsopust
zusammen? Genau, weil wir arbeiten schon heftig daran. Die Weihnachtsgans Auguste auf den Plan zu kriegen und wir erzählen, lesen, improvisieren.
Ach, das ist diese dicke Gans, die der Vater gekauft hat und aber lang vor Weihnachten und dann kriegt sie, ich glaube, in die Badewanne darf sie schwimmen.
Also Sache ist die, dass diese Gans, das ist ja wirklich ein totaler Klassiker. Wir haben bisher immer moderne Sachen gemacht und jetzt sagen wir, wir nehmen uns mal so ein richtig bekanntes, klassisches Kinderweihnachtsbuch und das ist einfach, die Gans soll da quasi bis Weihnachten fett werden, gemästet werden und irgendwann mal halt auf den Tisch kommen und dann freundet die sich eben halt an und die Kinder beginnen die zu mögen. Die Gans fängt an zu sprechen, redet lustige Reime und irgendwann soll sie halt dann doch dran glauben und dann kriegt das keiner fertig. Und also letzten Endes gibt es ein vegetarisches Weihnachten und die Gans sitzt als Freund der Familie mit am Tisch und es gibt halt den Rotkohl ohne Gans. Also ganz ohne Gans. Ja.
Das habe ich dazu gebracht, es zu verraten, aber eigentlich ahnt man es ja schon. Und das Schöne ist dann, wie sich das entwickelt. Und
genau.
Die Kinder werden ganz glücklich sein und die Erwachsenen auch, weil die haben ihre Kinder ja noch innen drin. Es ist ja manchmal so, dass manche Leute glücklich sind, wenn sie den Kinder haben, weil dann können sie in die ganzen Kindersachen wieder reingehen. Das fällt ja nicht auf, gell?
Naja, bei uns kann man auch ohne Kind zu haben immer ins Kinder- und Jugendtheater gehen, machen auch teilweise Leute. Und wir fangen ja dann nach dem einen freien Tag, den 25. am 26. auch gleich wieder mit einem Familienstück sozusagen an.
Sollen wir da mal drüber sprechen, nach der nächsten Musik?
Ja.
Das war jetzt, oje, jetzt bin ich durcheinander. Jetzt mache ich mal die CD2, ich glaube, das ist die nächste. Ja, gell? Immer noch Las Banditas. Ja, das war auch Los Banditos im Nebel der Wolga. Was ganz Besinnliches. Simone, wie kriegen wir da jetzt die Kurve zu der nächsten Veranstaltung, die du uns vorstellen willst?
Also besinnlich, Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag, Villa Irrsinn.
Besinnlich Villa Irrsinn?
Villa Irrsinn ist schon auch, also besinnlich würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen.
Stößt ein bisschen die Gehirnwindungen an.
Ja, es ist tatsächlich was zum Nachdenken für Eltern und ihre Kinder. Es ist was zum Lachen für Eltern und ihre Kinder, aber es ist was zum Nachdenken, wie belastet man seine Kinder mit dem Druck, dass sie schlau und gut und erfolgreich sein müssen und dass sie zu den und den Zeitpunkten immer das und das zu können haben. Und was macht man mit so einem Kind, was das so seinen eigenen Rhythmus sozusagen hat? Therapiert man das jetzt sozusagen aus und sagt, das hat jetzt irgendwie ADS und alles Mögliche und muss Nachhilfe von vor bis zurück kriegen? Oder man lässt ihm einfach seinen eigenen Weg und seinen eigenen Rhythmus sozusagen gehen? Und über diesen Umstand hat das Kinder- und Jugendtheater ein wirklich amüsantes, aber auch schlaues Stück gemacht. So. Und das kann man sich an Weihnachten sozusagen mit der ganzen Familie angucken.
Jetzt bin ich aber schon neugierig. Also das klingt jetzt so ganz pädagogisch. Mhm. Aber als ich das gelesen habe, Villa Irrsinn, das ist irgendwie so ein kleiner Junge, der halt nicht so reinpasst und dann wird er da irgendwo hingeschickt.
Genau.
Und da geht's noch genau. Viel irrer zu.
Genau, genau. Also der Irrsinn ist auch schon im Alltag, also weil der Junge kommt aus so einer Familie, die nichts falsch machen möchte mit ihrem Kind, also einer bürgerlichen, gebildeten Familie, wo man weiß, dass man dann und dann das Instrument lernen muss, damit das Gehirn die und die Sachen lernt und so weiter und so fort. Aus einer ein bisschen also übertriebenen, schrägen Geschichte, zumindest ist es so angelegt auf der Bühne, so ein bisschen alle von uns, so meine Generation, die mit Klimbim aufgewachsen sind, können damit so ein bisschen was anfangen. Und dieser Junge ist eben so anders. Er kann nicht so toll Geige spielen wie seine Schwester und er kann auch nicht so toll Wurzel ziehen und Mathematik üben. Und wenn er Bilder malt, dann sind die Häuser immer krumm und schief oder sind gar keine Häuser drauf, sondern irgendwelche Schlangenlinien und ist einfach so ein bisschen anders. Und der wird dann abgeholt von einem wundersamen Taxi und in die Villa Irrsinn gefahren und bekommt dann Nachhilfeunterricht, wo man zum Beispiel so wichtige Sachen lernt, wie, dass man auch mit dem Knie denken kann oder dass man auch rückwärts denken kann. Dass es Mathematikgedichte gibt. Und so lernt er auch was.
Das erinnert mich ein bisschen an Physikstunde. Regel und Schalter, Schalter und Regler, verriegelt, verriegelt, verschaltet.
Ja. Nur halt ein bisschen lustiger.
Oh, das Gedicht ist lustig, ich habe es nicht ganz im Kopf gehabt. Okay, was gibt's noch?
wir haben am 26. dann auch abends für alle, die sich irgendwie zu seriös fühlen für ein Jugendtheaterstück, haben wir dann Benefits, Jeder rettet einen Afrikaner. Das ist eine Produktion, die schon in die zweite Spielzeit läuft. Aufgrund des großen Erfolges haben wir natürlich an Weihnachten angesetzt, weil das Stück geht so ein bisschen, also geht ganz stark, sehr humorvoll auch um mit unseren Bemühungen, gute Menschen zu sein. Und fünf Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen da ja den richtigen Benefits-Abend zu machen. Und während sie den machen, diskutieren sie darüber, wie macht man so etwas eigentlich. Und es ist natürlich an Weihnachten, wo jeder denkt, man muss doch was geben und man muss doch. Und wenn wir unser dickes Weihnachtsessen gegessen haben, unsere vielen, viel zu vielen Geschenke ausgepackt haben, muss man doch auch nochmal an die anderen denken und an die Unterschiede und an die Gerechtigkeiten auf der Welt. Und das Stück ist tatsächlich sowohl eine humorvolle Auseinandersetzung als auch ein tatsächlicher Benefitsabend. Also man spendet wirklich auch für ein sinnvolles Projekt. Und diese Mischung von Theater und einer wirklichen Wirklichkeit sozusagen, der dieses Stück dann auch nachhaltig begegnet. Wir haben bisher mit dem Stück 15.000 Spenden für ein Projekt in Guinea-Bissau eingefahren. Das ist eine ganz besondere Mischung, die es so recht selten gibt, und das Publikum reagiert halt seit anderthalb Jahren entsprechend darauf.
Und was ist es für ein Projekt?
Das ist ein Projekt, ein Schulprojekt in Guinea-Bissau. Eines der ärmsten Länder der Erde, Guinea-Bissau, kriegen wir relativ selten sozusagen mit, es sei denn, wir kaufen irgendwie billige Cashewnüsse, dann wissen wir, wo die herkommen. Und das ist ein seit mehreren Jahren, seit Ingrid Lausund dieses Stück auch diesem Projekt gewidmet hat, ein Schulprojekt, in dem mehrere Schulgebäude dort quasi aufgebaut werden. Und mittlerweile ist das ein sehr ganz gut aufgestelltes, jenseits der politischen Wirren, die es ja auch gegeben hat, die es auch bisher jetzt wieder in die Nachrichten geschafft haben, vor 2-3 Monaten Militärputsch und so weiter, wechselnde Regierungen, was ja oft dazu führt, dass NGOs abgezogen werden, dass bestimmte Projekte nicht weiterverfolgt werden. Dieses Projekt ist ein ganz stetiges und geht auch immer weiter, und wir hoffen, dass wir am Ende des Abspielens dieses Stückes, also am Ende der Spielzeit, eine gute Summe dahin sozusagen überweisen können.
Ist das eine Grundschule oder auch eine weiterführende Schule?
Was da? Das ist so eine Grundschule, wo alle Kinder hingehen können.
Jetzt gibt es noch ein bisschen Los Banditos. Wir sind in der zweiten Stunde des Lokalmagazins am 21.12.2012. Wir sind in der Gästestunde und ich habe die Simone Starr hier, die Intendantin des Landestheater Tübingen. Und wir reden gerade so ein bisschen drüber, was da alles los ist um die Weihnachtszeit und um die Silvesterzeit. Und wir hatten es gerade von Jeder rettet einen Afrikaner, das gleichzeitig ein Stück ist, das über Benefits geht, über einen Benefizabend geht und gleichzeitig ein Benefizabend ist. Also passend zu Weihnachten, aber Weihnachtengeschenke, da gibt's ja noch was mit Geschenken. Geschenken auf verschiedenen Ebenen, ja. Geschenke kann man sich selber machen, kann sie anderen machen gleichzeitig. Wie geht denn das?
Genau, also Theater kann man natürlich verschenken. Wir haben uns in dem sogenannten Begriff zwischen den Jahren, den man nicht verwenden darf, wie mir ein philologisch geschulter Zuschauer neulich geschrieben hat, dass das ein falscher Begriff ist. Trotzdem, also zwischen Weihnachten und Neujahr,
es ist trotzdem zwischen
machen
den Jahren
wir immer eine, denken wir uns so ein paar Sachen aus, auch dass das Theater das Publikum nicht nur mit schönen Aufführungen beschenkt, sondern mit Aktionen, die man sonst vielleicht nicht so macht. Und da haben wir zwei davon, die ganz schön sind. Wir haben so zwei Titel, die gut zusammenpassen, nämlich auf der einen Seite spielen wir in der Werkstatt gerade Einsame Menschen von Gerd Hauptmann und auf der großen Bühne spielen wir zusammen. Und dann haben wir uns überlegt, das eine spielen wir am 27.12., das andere am 30.12., dass man für diese beide Vorstellungen, wenn man quasi zusammenkommt, um nicht einsam zu sein, dann muss man nur den Preis von einer Theaterkarte bezahlen, kann aber zusammen da in die beiden Aufführungen reingehen. Das ist so ein ganz schönes Angebot an die Zuschauer, weil wir denken, dass man doch auch mal zu einem moderaten Preis zusammen
also
ins Theater gehen möchte.
Das LDT macht euch ein Weihnachtsgeschenk. Ihr könnt zu zweit zum Preis von einem ins Theater gehen. Und zwar einmal, wann war das noch?
Am 27. In Einsame Menschen und am 30. in Zusammen.
Okay. Aber das ist nicht alles, gell?
Das ist nicht alles. Wir haben uns schon auch überlegt, weil wie werden die Tage genutzt zwischen dem 26. und dem 31.
Zwischen den Jahren.
Und dann ist dann doch viel Tauschen angesagt. Also Geschenke umtauschen, die vielleicht nicht so zugesagt haben oder die man zwar schön findet, aber vielleicht doch nicht für sich schön findet und sie deswegen zurückgeben möchte. Und wir machen einmal im Jahr immer eine Aktion mit der Tübingener Tafel. Wir haben schon verschiedene Aktionen gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns Folgendes ausgedacht, dass man die Geschenke, die müssen noch gut sein. Die müssen auch, wenn es geht, original verpackt sein, dass man überlegt, bevor man die jetzt in den Laden zurückträgt, dass man die ins LTT tragen kann und dafür kann man in die Aufführung, die am 28.12. stattfinden, in diese beiden Aufführungen, es ist D'Antons Tod und das Herz ist ein lausiger Stricher, diese beiden Aufführungen kann man dann quasi besuchen, wenn man da vorher ein Geschenk an der Theaterkasse abgegeben hat und wir geben dann diesen hoffentlich riesigen Geschenkeberg an die Tübingener Tafel. Also das ist so mal so eine Alternative zum einfach nur umtauschen. Wir nehmen auch Gutscheine von Geschäften entgegen. Wir nehmen alles Mögliche entgegen, was eben kein Schrott ist, also was noch gut ist und wo sich auch jemand darüber freut. Und das ist ja schon so, dass man Geschenke manchmal zu Weihnachten bekommt, wo man sagt, das sind schöne Geschenke, aber vielleicht für jemand anderes.
Vielleicht hat man das ja schon.
Oder man hat es schon und dass man sich dann da einen Ruck gibt und sagt, das muss ich jetzt nicht geldwert irgendwie eintauschen oder umtauschen in irgendwas, was ich dann auch hinwiederum nicht brauche, sondern das kann man weitergeben an Leute, die sich echt drüber freuen. Und für die Tafel ist es immer wieder schön, wenn wir miteinander eine Kooperation machen.
Also nochmal, das ist am 28.12. Da gibt es zwei Aufführungen. Genau. Einmal D'Antons Tod und einmal Das Herz ist ein lausiger Stricher.
Genau.
Und da kann man in der Aufführung der Wahl, kann halt, wenn man zwei Geschenke hat, kann man auch in beide rein?
Ja,
laufen
nur nicht
die
gleichzeitig.
Laufen die gleichzeitig.
Die laufen gleichzeitig. Die laufen
okay,
abends 20
also
Uhr. Ein bisschen ausgehend tut die Aktion natürlich von D'Antons Tod, ist ja auch ein Stück über Gerechtigkeit. Wie viele Leute haben wie viel zur Verfügung? Wie gerecht sind die Güter in einer solchen Gesellschaft verteilt? Diese Überlegungen haben ja dann auch zu revolutionären Bewegungen sozusagen geführt und insofern haben wir das so ein bisschen alles zusammen gedacht und haben gesagt, das ist der richtige Tag und die richtige Vorstellung für eine solche Tauschaktion und in der Werkstatt Das Herz ist ein lausiger Stricher ist eine Komödie, die die Leute total gerne besuchen und wo wir auch sagen, da kann man mal mit so einer anderen Art der Theaterkarte sich besorgens sozusagen auch reingehen.
Okay. Ganz viele Geschenkaktionen am LDT. Ha. Dann, dann probiere ich das jetzt mal mit diesem passenden Liedle da, gell? Moment. Ah, es klappt, es klappt. Rocking Around the Christmas Tree. Rocking Around the Christmas Tree. Ah, das geht weiter. Ich habe den Regler nicht runterzogen. Das ist anders, als wenn man so einen CD-Regler oben hat. Dann spielen die einfach weiter und fallen einem da ins Wort. Wie finde ich denn das? Naja, gut, Technik, gell? Technik, Steve Jobs, gell? Wie war das? Ich war nämlich krank an dem Tag. Agonie und Ekstase, wann kommt das?
Wir haben ein Stück auf dem Spielplan, was wir spielen am 27.12., die Agonie und die Ekstase von des Steve Jobs. Und das ist ein Monolog, den ein Ensemblemitglied von uns, Patrick Schnicke, von einem Festival in England mitgebracht hat und da ganz begeistert war von diesem Text. Und wir haben ihn dann hier übersetzt und jetzt noch zwischendurch spontan in unseren Spielplan aufgenommen. Und das ist ein Stück über die Begeisterung, die Technikbegeisterung und die Designbegeisterung, die die Produkte mit dem abgebissenen Apfel so auslösen. Das sind ja teilweise fast hysterische, ekstatische Gefühle, die da irgendwie ausbrechen, wenn da ein neues Produkt auf den Markt kommt. Und auf der anderen Seite berichtet dieser Apple-Technik begeisterte Freak auch davon, dass er sich mal aufgemacht hat und geguckt hat, wo werden diese Produkte eigentlich hergestellt, wer stellt diese Produkte her und unter welchen Arbeitsbedingungen. Und das wird eben in einem Theatermonolog sozusagen erzählt.
In Agonie.
Und das ist ganz interessant. Genau, genau. Und dann stellt sich dann eben die Agonie auch ein. Ja, genau.
Spannend. Wie viele? Wie ist denn das? Wir hatten hier Dramaturgen, Dramaturginnen sitzen, die uns erzählt haben, dass sie eben da mitgestalten an dem Aussuchen neuer Stücke. Wie ist es mit der Intendanz? Was für, gibst du so eine Art Rahmen vor oder was ist das eigentlich? Du bist ja die oberste Chefin eigentlich von diesem Theater. Ich meine, der oberste Boss ist ja das Landestheater Tübingen, ist ja irgendwie dein Geldgeber oder musst du dem irgendwie, musst du aber nicht Rechenschaft ablegen, was du machst, oder?
Naja, also jetzt innerhalb der Einrichtung des Theaters bin ich dann eigentlich und auch uneigentlich der wirkliche Chef von dem Laden sozusagen. Chefin. Auch der die Ansprechpartnerin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so. Natürlich haben wir Rechenschaft abzulegen, weil ein öffentlich gefördertes Theater ist ein Betrieb mit einem entsprechenden Zuschussbedarf, der von der Stadt Tübingen, der Stadt Reutlingen, den Landkreisen und eben maßgeblich auch vom Land Baden-Württemberg kommt. Und das ist dann sozusagen der Dienstherr. jetzt ist die öffentlich geförderte Kunst ja eine freie. Das heißt, es gibt keine Einmischung in Programmatik, in das, was wir da künstlerisch tun. Aber natürlich muss man ein transparentes Zahlenwerk vorlegen, was haben wir gemacht und warum und wie viel Zuschauer hat es eingebracht, wie haben wir gewirtschaftet, für was haben wir Dinge ausgegeben, für was nicht und so weiter. Das ist natürlich das ist schon eine wichtige Aufgabe auch, weil man hat ja öffentliche Gelder sozusagen zu verwalten. Und es gibt deswegen auch einen Verwaltungsdirektor an unserem Theater. Die Leitung eines Theaters, die künstlerische, ist sehr vielfältig. Man ist für den gesamten Betrieb, was ein Betrieb ist, so eine mittelständische Größe sozusagen, 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten fest am LTT als Festangestellte. Das muss man halt auch einfach managen. So. Und dann gibt es natürlich die programmatischen, künstlerischen, visionären Entscheidungen, die man gemeinsam mit anderen sozusagen diskutiert und dann eben auch trifft. Und man hat als Intendant immer auch verschiedene Aufgaben. Also ich zum Beispiel bin ja auch Regisseurin. Also ich bin für manche Stücke, die bei uns auf dem Plan sind, als Regisseur verantwortlich. Ich arbeite auch immer wieder, wenn es bei uns personell ein bisschen eng wird. In meinem Erstberuf ist tatsächlich Dramaturgin, den vorhin angesprochen wurde. Da springe ich immer wieder mit rein und betreue eine Produktion. Und als Intendantin versuche ich, das Haus gut zu managen, gut nach außen zu vertreten, mit den Zuschussgebern einen lebendigen Austausch zu halten und für das Theater auch zu kämpfen, dass es erhalten und gut aufgestellt bleibt. Und dann eben die künstlerische Linie des Hauses in Beratung und gemeinsamer Arbeit mit einem festen Regisseur, den wir haben, mit den beiden Dramaturgen, den wir haben, mit dem Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, zu sagen, auf das künstlerische Profil des Theaters zu gestalten.
Das heißt, mit denen sprichst du dich ab, was wollen wir?
Ja, es ist immer gemeinsam.
Was ist, ich meine, gerade ein staatlich gefördertes Theater hat ja eigentlich auch einen öffentlichen Auftrag, den ihr natürlich selbstständig ausführt. Da können sie euch nicht reinreden, weil wir hatten ja mal, 1945 war das zum Glück vorbei, hatten wir ja mal einen Staat, der denn genau darauf geachtet hat.
Ja.
Da gab es ja ein Propagandaministerium und sowas wollen wir nie wieder erleben. Aber ja, ihr habt sicher auch was, was ihr so als Ideal habt. Wir haben ja für unser freies Radio hier, für die Region Reitlingen-Tübingen, da haben wir ja auch so ein programmatische Zielrichtung. Also wir sagen zum Beispiel, es ist ganz klar, dass wir keine rassistischen und so weiter diskriminierenden Dinge hier haben wollen, aber wir wollen auch in Richtung von einem bestimmten gesellschaftlichen Ideal gehen. Also wir sind hier basisdemokratisch, wir wollen Raum schaffen für Eigeninitiative, für integrative Dinge und so weiter. Ihr habt sicher auch ein Programm, ein Grundprogramm, das ihr, wo ihr immer guckt, ob die Stücke da reinpassen.
Das ist richtig. Jetzt ist das Theater ja, sagen wir mal, keine ideologische Veranstaltung, aber wir begreifen es schon sehr stark als diskursiven öffentlichen Ort, der die Aufgabe hat, Themen, die von gesellschaftlicher Relevanz sind, in künstlerisch unterschiedlicher Form zu bearbeiten. Und dass das auch das Wichtige ist eines Theaters, was eine öffentliche Förderung hat, dass es nicht nur ein Ort ist, wo affirmative kommerzielle Unterhaltung stattfindet, sondern wo was auch Spaß machen kann und was auch unterhaltend sein kann und was auch mehrheitsfähig sein kann, aber erstmal ein Ort ist, wo Themen, wo Dinge, die mit denen sich eine Gesellschaft entweder beschäftigt oder gar nicht beschäftigen möchte, quasi aufs Tapet kommen, diskutiert, von unterschiedlicher Seite angeschaut werden. Also dieser öffentliche, politische Geist, den so ein Theater haben sollte, der ist bei uns sozusagen eingeschrieben. Und ansonsten haben wir eine gewisse Programmatik, in welche Richtung wir Spielpläne machen, Stücke suchen. Da sind bei uns die zeitgenössischen Sachen sehr weit vorne. Da ist bei uns eine Auseinandersetzung mit bestimmten europäischen Nachbarländern wichtig, dass wir nicht nur auch zeitgenössische deutsche Literatur vorstellen, sondern immer so über die eigene kulturelle Prägung hinaus, über das Fremde, das eigene besser verstehen zu können, haben da ja sehr viel auch mit Osteuropa am Hut. Das ist sicher ein Schwerpunkt unseres Theaters und dann haben wir, was natürlich auch wichtig ist, ein Theater ist ein Ort, das nicht nur das Jetzt, wie es ist, beschreibt, sondern die Beschreibung des Zustandes oder der Themen, die in der Welt sind, auch sehr stark aus einem Bewusstsein von Geschichte auch nimmt. Also diese Idee, dass man eine Zukunft nur entwerfen kann, eine Gegenwart nur begreifen kann, wenn man sich auch mit Geschichte, die auch Literaturgeschichte, poetische Geschichte sein kann, auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, etwas, was so ein Theater oder unserem Theater eingeschrieben ist. Und deswegen haben wir sowas wie Gerd Hauptmann auf der Bühne oder Georg Büchner und überprüfen diese klassischen Texte, diese Schätze aus unserer Kulturgeschichte, holen die immer wieder hervor und überprüfen sie an der Jetztzeit. Und da ist das Theater natürlich toll, weil die Texte sind zwar teilweise 100, 200, 300, 1000 Jahre alt, die wir vorstellen, aber dadurch, dass sie jetzt stattfinden, von Leuten gespielt werden, die jetzt in dieser Welt leben und von Menschen angeguckt werden, die jetzt in dieser Welt leben, entstehen einfach ganz spannende und interessante Blickwinkel. Und das ist unsere Aufgabe.
Das ist die eine Sache, die du mit deinen Kollegen, Dramaturgen, Dramaturginnen, Regisseuren, Regisseurinnen entwickelst. Und du hast gesagt, du bist auch mit den, vertrittst es auch nach außen, das Theater. Das heißt, du musst auch viel mit anderen sprechen außerhalb.
Ja, mit der Wüstenwelle zum Beispiel. Und ich muss durch das Theater den Verwaltungsrat, da muss ich mich ein bis zweimal im Jahr quasi verantworten und berichten, was haben wir gemacht, wie haben wir unsere Gelder ausgegeben. Das ist, finde ich, auch eine schöne und eine wichtige Aufgabe, weil man verwaltet ja öffentliches Geld. Das muss auch transparent sein, für was wir das und warum ausgeben. Und natürlich hat man, wenn man Zukunftssicherungen hat, wo kommen die Zuschüsse her? Wie entwickeln die sich? Wir haben 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind teilweise tarifgebunden. Wer übernimmt diese Erhöhungen, die damit verbunden sind? Muss das aus dem eigenen künstlerischen Etat des Hauses gehen oder ist der Zuschussgeber dafür zumindest zum Teil verantwortlich? Und das sind dann so die Punkte, wo man dann diskutieren, sprechen, sich auseinandersetzen, auch mal kämpfen muss. Und das ist so diese kulturpolitische Arbeit, die da zu machen ist.
Das heißt, wie kann man sich so deine Tage vorstellen?
Die sind immer ganz anders, als ich sie mir vorstelle. Weil natürlich wahnsinnig viel Alltagsgeschäft. Das ist, glaube ich, wie jeder. Also Chef, der eine Firma leitet mit so vielen Menschen, hat wahrscheinlich so eine Quote von vielleicht 5, 6 Entscheidungen pro 3 Minuten.
Das heißt, die kommen alle zu dir, sagen, du, da ist das und das, was sollen wir machen?
Ja, das kommt natürlich, aber ich habe dann schon einen Plan, klar, ja. Ich beteilige mich ja dann auch wirklich auch an der künstlerischen Arbeit, ja. Ich schreibe für unsere Publikation, ich lese Stücke, ich mache die Spielpläne mit, wenn wir Schauspieler auswählen, ich bin bei den Vorsprechen dabei, ich gehe auf Proben, auf meine eigenen, weil ich selber inszeniere, aber das ist was anderes, aber wenn die Produktionen so 2 Wochen so vor der Premiere sind, dann fängt man an zu gucken, was machen die da eigentlich, hat dann auch eine Meinung, versucht dann auch zu moderieren, wenn es Schwierigkeiten gibt oder zu helfen, wenn man sagt, nee, so können wir das so nicht machen, so können wir das nicht zeigen, da müssen wir vielleicht nochmal gucken. Und das ist natürlich eine tägliche Beteiligung auch an unseren Produkten. Und dann gibt es eben Termine mit Menschen, die man sprechen muss nach außen. Es gibt Termine nach innen, 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen auch manchmal was. Da gibt es Abteilungen, da muss man sprechen, da muss man gucken, wie kriegt man es hin. Wir haben viele Krankheiten zum Beispiel zurzeit, weil einfach der Dezember ein anstrengender Monat ist, sowieso für jeden, wegen des Wetters und wegen der Erkältungswellen und bei uns wegen der hohen Schlagzahl an Angeboten, an Vorstellungen. Ja. Dann fallen Leute aus, was macht man? Heute Abend zum Beispiel steht statt Udo Rau Patrick Schnicke auf der Bühne bei Einsame Menschen, weil Udo Rau krank ist und dann muss der Kollege Patrick ganz schnell übernehmen. Wie macht man das? Wer macht man das? Wer macht das? Wann kann man das schnell mal probieren, damit das nicht ganz ungeführt da heute Abend rauskommt? Und das sind so meine Tage.
Ja, das habe ich jetzt noch ganz zum Schluss gebracht, weil man hört den immer so ungefähr, aber sich das wirklich vorzustellen, wie das abläuft, ist nämlich nochmal eine andere Sache, was da alles dran klebt an so einem Job. Aber Leider sind wir jetzt schon am Ende. Ich würde ja gern noch mehr wissen,
machen
aber
wir mal eine Sondersendung.
Machen wir mal extra, genau. Dann verabschieden wir uns für heute, für Freitag, den 21.12. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Simone Sterr vom LTT, dass sie da war.
Gerne.